Der englische Flieger. Der Mord an Cyril William Sibley. Von Marie-Christine Werner.
Bad Lippspringe, Nordrhein-Westfalen, 13. Mai 1946. Sitzung des britischen Militärgerichtes im Saal der Gaststätte Sternkrug. Angeklagt sind die Personen Adolf Schmidt, Feldschütze, seit 1931 Mitglied der NSDAP und seit 1943 Ortsgruppenleiter von Dirmstein, und Georg Nagel, Finanzbeamter und Bataillonskommandant des Volkssturms. Weiter sind angeklagt Heinrich Schäfer, Adjutant des Volkssturms, sowie der damalige Bürgermeister von Dirmstein. Ihnen allen wird vorgeworfen, an der Tötung eines englischen Kriegsgefangenen in der Nacht vom 21. auf den 22. Februar 1945 in Dirmstein, Nähe Worms, beteiligt gewesen zu sein.
Ruhe bitte! Ich bitte um Ruhe!
Zu Ihrer Verteidigung, Herr Schmidt. Ihnen wird vorgeworfen, den englischen Kriegsgefangenen Cyril William Sibley am 21. Februar bewusst und vorsätzlich getötet zu haben.
Es stimmt nicht, Herr Rechtsanwalt, dass ich den Piloten bei vollem Bewusstsein und mit dem Vorhaben zu töten umgebracht habe. Ich gebe zu, den Piloten getötet zu haben. Ich gebe auch zu, den ersten Schuss abgefeuert zu haben und auch den zweiten. Nach dem zweiten Schuss dachte ich, der Pilot sei tot.
Wieso haben Sie den Engländer umgebracht?
Ja, mir wurde vom Frankenthaler Kreisleiter befohlen, den Engländer zu töten. Er sagte mir, er würde mich erschießen, wenn ich den Piloten nicht umbrächte. Der Kreisleiter drohte mir, wenn ich ihn nicht umbringen würde, würde er meine Familie in ein Lager bringen. Er meinte damit ein Konzentrationslager.
Meine Damen und Herren!
Zu einem früheren Zeitpunkt hatte er mir bereits befohlen, jeden Fallschirmspringer zu erschießen. Ich wollte diesen Befehl eigentlich nicht durchführen. Als ich ihm sagte, dass ich nicht bereit sei, seinen Befehl auszuführen, zeigte mir der Kreisleiter einen Brief von Martin Bormann aus dem Führerhauptquartier. Es war ein Geheimbefehl, nur an hohe Funktionäre der Partei adressiert. Der Befehl lautete folgendermaßen: Jeder Fallschirmspringer und abgesprungene Flieger muss erschossen werden. Derjenige, der geschossen hat, wird nicht bestraft.
Sagte Ihnen der Name Martin Bormann etwas?
Ich wusste, dass Bormann im Führerhauptquartier saß und dass er eine führende Funktion in der Partei hatte. Ich sage noch einmal, dass ich den Befehl Bormanns gelesen habe.
Seit wann kannten Sie den NSDAP-Kreisleiter von Frankenthal?
Ich kenne ihn seit 1943. Er war ein brutaler Mann. Ich dachte wirklich, er würde mich erschießen und meine Familie unter Druck setzen, wenn ich den Piloten nicht getötet hätte. Damals war es unmöglich für mich, vor dem Kreisleiter oder seinen Helfern zu fliehen. Ich war natürlich nicht einverstanden mit seiner Brutalität, versuchte von seinem Einflussbereich wegzukommen und meine Position als Ortsgruppenleiter aufzugeben. Ich richtete mich mehrmals an Merkle, damit er mich aus meinem Amt entlasse. Wenn Merkle mich hätte entlassen wollen, hätte er es wahrscheinlich getan. Aber er lehnte immer ab.
Bitte weiter.
Herr Schmidt, bitte kommen wir zurück zur Nacht vom 21. Februar 1945.
Am 21. Februar 1945 gab mir der Kreisleiter eine Stunde Zeit, um den Piloten zu erschießen. Er kam später zurück, um sich zu versichern, ob sein Befehl auch durchgeführt worden war. Was den Piloten anbelangt, ich habe auf ihn geschossen. Ich dachte zunächst nicht daran, den Engländer umzubringen. Ich habe mich aber dann nur deshalb dazu entschlossen, weil es mir vom Kreisleiter so befohlen worden war und weil ich wusste, dass er mich sonst erschossen hätte. Am 21. Februar 1945 wiederholte der Kreisleiter seinen Befehl, den Kriegsgefangenen zu erschießen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er auch seine Drohung wiederholte. Doch so wie ich ihn kenne, bin ich davon ausgegangen, dass er seine Drohung wahrgemacht hätte, wenn er zurückgekommen und der Flieger noch am Leben gewesen wäre. Ich wusste, dass entweder der Pilot sterben musste oder ich.
Mittwoch, 21. Februar 1945. Britischer Flugplatz Lisset an der Ostküste Englands. Grafschaft Yorkshire. Hier ist die 158. Schwadron der 4. Gruppe des Bomber Commands der Royal Air Force stationiert. In der Nacht vom 21. auf den 22. Februar sollen 1111 britische Flugzeuge, meist viermotorige Bomber der Typen Halifax und Lancaster, ihre todbringende Last über Deutschland abwerfen. Angriffsziele in dieser Nacht sind die Städte Worms und Duisburg sowie der Kanalhafen Gravenhorst.
Char lautet der Deckname für den Angriff auf Worms, das englische Wort für Seesaibling. Kaiserslautern erhält den Namen Kingfish, also Gotteslachs. Und Koblenz Dogfish, das heißt Katzenhai. Mainz Parr, schottischer Lachs. Und Trier Sunfish, Sonnenbarsch. Die Fischdecknamen im britischen Bomber Command hat sich Stabschef Marshall Robert Thornby ausgedacht. Ein begeisterter Angler. Einen sogenannten Bomber Spädecker hatten die britischen Behörden erarbeitet zur Vorbereitung der Luftangriffe auf deutsche Städte. Darin war ausschließlich deren wirtschaftliche Bedeutung aufgeführt. In dieser geheimen zweibändigen Liste stand auch Worms. Worms sei ein wichtiges Zentrum für Lederfabrikation, verfüge aber auch über weniger bedeutende Industrie im Bereich Maschinenbau, Chemie und Möbelherstellung. Der Bomber Spädecker gibt keine militärischen Ziele an. Weder die Wormser Kaserne wird genannt, noch die Eisenbahn, noch die Rheinbrücke. Hierüber muss es wohl andere Unterlagen gegeben haben. Damals lebten etwa 52.000 Menschen in Worms. Noch bei Kriegsbeginn hatten die Regierungen in Berlin, Paris und London dem Appell des amerikanischen Präsidenten zugestimmt, keine Luftangriffe gegen die Zivilbevölkerung zu fliegen. Die deutsche Luftwaffe bombardierte dann aber Warschau, Rotterdam und ab August 1940 auch London. Am 14. Februar 1942 fassten die Briten einen Kabinettsbeschluss, in dem sie Flächenbombardements zustimmten. Die deutsche Bevölkerung sollte demoralisiert werden. Arbeiterwohngebiete in Industriestädten sollten zunächst beschossen werden. Erste Ziele im Frühjahr 1942: Lübeck, Rostock und Köln. Befreiung durch Zerstörung. Das war der Auftrag. 3 Jahre später lagen viele deutsche Städte in Schutt und Asche. Hunderttausende Menschen waren umgekommen, Millionen obdachlos.
Es ist der 21. Februar 1945. Kaum mehr 3 Monate wird der Krieg noch dauern. Gegen 18 Uhr steigen 349 Flugzeuge in die Luft mit dem Ziel Worms. Sie setzen an zum schwersten Angriff auf die Stadt am Rhein. Vom Flugplatz Lisset an der Ostküste zieht sich der Pulk über Holland und Belgien zur französischen Stadt Metz. Hier biegen die Flieger ab in östliche Richtung. Ihre Route führt sie weiter über Saarbrücken und dann aus südwestlicher Richtung nach Worms. Inmitten des Bomberstroms fliegt auch die Halifax Nummer MZ-351. An Bord eine 7-köpfige Besatzung, bestehend aus Flugzeugführer und Navigator, Bordfunker und Bordmechaniker sowie mehreren Schützen. Der Heckschütze des oberen Rumpfturmes ist Sergeant Cyril William Sibley. Der Himmel über Worms ist wolkenlos. die Winternacht von einem halben Mond erhellt. In dieser Nacht sind Richard Braun, ein Junge aus Worms, und sein Vater mit ihren Fahrrädern außerhalb der Stadt unterwegs.
Kaum hatten wir Neustadt hinter uns gelassen, als wir von weitem das bekannte, langsam anschwellende Dröhnen anfliegender Bomber vernahmen. Bald erfüllte es die ganze Luft um uns herum, sodass wir zwischen Nussbach und Hasloch abstiegen und angstvoll in den Nachthimmel blickten. Während wir so dastanden, bemerkten wir, dass der Bomberstrom nicht über uns hinweg, sondern links von uns vorbeizog. Plötzlich flammte nach Norden zu ein vielfacher Schein am Boden auf und fast gleichzeitig zuckten an dieser Stelle viele kleine rötliche Blitze über dem Himmel. Flack! Wer es zuerst aussprach, mein Vater oder ich, weiß ich nicht mehr. Nun drang auch das dafür charakteristische scharfe Krachen an unser Ohr. Bald darauf wurde das Aufflammen am Boden stärker und in das andauernde Abwehrfeuer der Flak mischten sich die dumpferen Explosionen der Bomben.
Gegen 20.30 Uhr werfen die Flugzeuge 366 Tonnen hochexplosiver Sprengbomben ab und 577 Tonnen Brandbomben. Der Luftangriff schneidet eine Schneise von Horchheim durch die Wormser Innenstadt. Diese wird innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern weitgehend zerstört. Einzig der Kaiserdom bleibt stehen. Doch auch er ist getroffen. Der Dachstuhl brennt aus. Auch das Industriegebiet im Süden von Worms nehmen die britischen Bomber unter Beschuss. 239 Menschen sterben bei dem Angriff, etwa 15.000 werden obdachlos.
Auf einmal leuchtete in Höhe der krepierenden Flakgranaten ein heller, orangefarbener Punkt auf, der sich waagrecht in südlicher Richtung bewegte, dabei immer größer wurde und dann in einem Bogen zu Boden stürzte. Sekunden später ein heller, gelber Schlag, bei dem man sogar eine leichte Erschütterung des Bodens bemerkte. Gerade waren wir uns darüber einig geworden, dass es sich um einen Bomberabsturz gehandelt hat, als wieder ein Feuerball über dem Angriffsgebiet auftauchte, sich eine Strecke weit waagrecht in südlicher Richtung bewegte und dann ebenfalls in einen abwärts führenden Bogen überging, sich dabei aber wie in einen feurigen Gießkannenstrahl auflöste. Auch hier wieder am Ende der helle Schein am Boden und kurz danach der mächtige, dumpfe Schlag. Sekunden später das gleiche Schauspiel zum dritten Mal, nur stürzte dieser Bomber genau wie der erste wieder als Ganzes ab. Inzwischen hatte sich das ganze Angriffsgebiet mit einem roten, wabernden Schein überzogen, das uns ebenfalls so wohlbekannte Zeichen dafür, dass jetzt dort viele Brände wüten mussten. Gleichzeitig und fast unmerklich waren das Dröhnen der Bomben und die Explosionen spärlicher geworden. Der Angriff ging zu Ende.
Über dem Reichsgebiet werden die britischen Bomber auf ihrem Flug nach Worms von einem deutschen Nachtjagdgeschwader angegriffen. Der Bodenführung ist es erstmals gelungen, Abwehrflieger in den Bomberstrom einzuschleusen. Innerhalb von einer halben Stunde werden 21 britische Bomber abgeschossen. Unter den getroffenen Maschinen ist auch die Halifax Nummer MZ351. In der Nähe des Ortes Dirmstein, etwa 10 Kilometer südwestlich von Worms, stürzt sie ab. 6 Mann der Besatzung können sich retten, springen mit dem Fallschirm ab. Der Pilot Alan Charles Widdowson kann das Cockpit nicht mehr rechtzeitig verlassen. Er stirbt beim Absturz. Dem Heckschützen Sergeant Cyril William Sibley gelingt der Absprung mit dem Fallschirm. Er landet in einem Obstbaum im Garten der Gendarmeriestation von Dirmstein, am Rande des Ortes gelegen.
Was weiter in dieser Nacht passiert ist, hat Erwin Volz aus Ludwigshafen recherchiert. In seiner Freizeit und seit seiner Pensionierung hat der 73-Jährige ein Archiv zusammengestellt, bestehend aus 150 Ordnern, gefüllt mit Artikeln und Briefen, umfangreichem Foto- und Filmmaterial und Büchern zum Luftkrieg über Deutschland. Besonders hat ihn der Absturz der Halifax MZ351 bei Dirmstein interessiert. Deshalb hat er Anfang der 80er Jahre Maria Gassner aufgesucht, in deren Garten der englische Flieger gelandet war. Als Erwin Volz Maria Gassner traf, war sie bereits über 80. Im Gespräch erinnerte sie sich an die Ereignisse in jener Nacht vom 21. auf den 22. Februar 1945. Zum Zeitpunkt der Landung sitzt Maria Gassner im Luftschutzkeller ihres Hauses. Doch sie hört Geräusche im Garten und geht nach oben, um nachzusehen.
Sie hat also uns erzählt, sie hätte gehört oder festgestellt, dass etwas nun vom Himmel herab, am Fallschirm herabgekommen ist, und sie hat ihn also angesprochen, mal zunächst zu wissen, wer er sei, indem sie gerufen hat, wortwörtlich, wer bist denn du? Und nachdem er keine Antwort gegeben hat, er hat schon eine Antwort gegeben, aber nicht auf Deutsch natürlich, war sie also sich im Klaren, es muss sich also um einen Engländer handeln. Und er hat ihr dann bedeutet, sie möge ihm auf den Verschluss, Fallschirmverschluss auf der Bauchseite schlagen. Und da hat sie sich also nun etwas geniert, denn eine Frau beim Mann auf den Bauch zu schlagen, ist gar nicht jedermanns Sache. Daraufhin hat sie das dann trotzdem getan, und da ist nun dieser Verschluss aufgegangen und er fiel also zu Boden. Sie musste feststellen, dass er an der Hand verletzt ist, weshalb sie ihn mit in den Luftschutzkeller genommen hat, hat ihm zunächst einmal zwei Glas, große Glas Weinschorle gegeben und zwei Zigaretten, die er auch dankbar angenommen hat. Und daraufhin hat er ihr sein Halskettchen geben wollen. Sie hat es also abgelehnt, und später hat sie also sehr bereut, weil sie den Dank des Fliegers nicht akzeptiert hatte. Dann war ja es ihre Pflicht gewesen, oder überhaupt eine Pflicht gewesen, dies der Gemeindeverwaltung mitzuteilen, dass da ein Flieger heruntergekommen ist. Darauf kam dann dieser Ortsgruppenleiter von Diemstein, der übrigens als Parteifanatiker bekannt war, mit diesem Volkssturm-Abteilungsführer. Erstens mal haben sie ihr gedroht, dass sie etwas begangen habe, was sie an für sich hätte nicht tun dürfen, denn es bestand eine Anweisung von der oberen Parteispitze her, von Martin Buhrmann. Der hat also ein Rundschreiben erlassen, das ist also bei Lynchjustiz, dass auch keine Strafverfolgung erfolgt. Und schließlich war dann die Sache so weit, dass man ihn also abgeführt hat. Sie war danach so eingeschüchtert gewesen durch seine Drohung, dass sie also praktisch da nichts mehr gesagt hat. Aber zumindest hat sie also noch erwähnt, dass es ihr Pflicht gewesen wäre, ihm als Verletzten zu helfen. Deswegen hat sie mir auch die Hand verbunden. Die haben also den praktisch dann abgeführt, und nach kurzer Zeit hat sie also einen Schuss gehört, wobei sich dann anschließend ein Jammern hat feststellen lassen. Sie hat also jemand gehört, wie er gejammert hat, eben der Flieger. Dann kurze Zeit später ist erneut ein oder zwei Schüsse gefallen, und es war also ihr klar, dass hier was Schreckliches passiert ist. Das war zunächst mal für die Frau klar, dass sie also da nichts mehr tun kann.
Ich bitte um Ruhe, meine Damen und Herren.
Nun zum Kreuzverhör der Anklage. Wie würden Sie Ihre politische Position im Ort zum Zeitpunkt der Tat bezeichnen?
Ich war die höchste politische Autorität in Dirmstein. Der Bürgermeister war mir politisch unterstellt. Wir gingen freundlich miteinander um. Ich weiß, was er über mich ausgesagt hat. Es stimmt wirklich, dass ich mich brutal verhalten habe, vor allem dann, wenn mir der Kreisleiter Befehle erteilte. Was aber nicht stimmt, ist, dass ich unabhängig vom Kreisleiter agieren konnte. Es war unbedingt notwendig gewesen, die Landung des Fliegers zu melden. Über solche Dinge wollte der Kreisleiter immer unverzüglich informiert werden. Ich hätte den Flieger nicht einfach der Gendarmerie übergeben können, ohne ihn darüber zu informieren.
Haben Sie Zeugen für die Befehlserteilung durch den Kreisleiter?
Ich dachte, dass Volkssturmbataillonskommandeur Nagel und sein Adjutant Schäfer den Befehl vom Kreisleiter an diesem 21. Februar mitgehört hätten.
Hat der Kreisleiter jemals eine Befehlsverweigerung geahndet?
Soweit ich weiß, hat er niemanden getötet, weil er seine Befehle nicht befolgte. Sie wurden eben immer ausgeführt.
Was hat er zu Ihnen gesagt?
Der Kreisleiter drohte mir, mich zu erschießen und meine Familie in ein Lager zu schicken. Ich übertreibe nicht, wenn ich von seiner Brutalität spreche, nur weil er nicht hier ist. Wenn er heute hier wäre, würde ich noch mehr sagen. Ich habe seine Befehle immer ausgeführt. Ich hätte immer gehorcht, weil ich Angst vor ihm hatte. Wenn er mir befohlen hätte, meine Frau zu erschießen. Ich weiß nicht, was ich dann getan hätte.
Herr Schmidt, kommen wir nochmal zu dem Brief von Reichsleiter Martin Bormann zurück.
Was den von Bormann unterschriebenen Brief anbelangt, den ich gesehen habe. Ich weiß nicht, an wen er adressiert war. Es war nur eine Kopie. Der Brief war gedruckt. Bormanns Unterschrift stand am Ende des Briefes. Buchstabiert B-O-R-M-A-N-N. Ich weiß nicht, welche Stelle dieser Bormann in der Partei innehatte. Es stimmt, dass ich diesen Brief gesehen habe. Das ist nicht erfunden. Ich habe es in meiner allerersten Aussage nicht erwähnt, weil ich mich nicht mehr daran erinnerte.
Was haben Sie denn dann gesagt, Herr Schmidt?
Dem amerikanischen Offizier, der mich befragte, erzählte ich, dass der Kreisleiter mich bedroht hat. Das sagte ich auch dem britischen Offizier. Als ich meine Aussage gegenüber den Briten unterzeichnete, legte ich keine Beschwerde darüber ein, dass die Drohungen des Kreisleiters nicht protokolliert waren.
Wieso?
Ich dachte nicht daran. In meiner Aussage gegenüber dem amerikanischen Offizier sagte ich, dass ich ein demütiger Volkssturmmann war. Das sagte ich, weil es mir so von dem amerikanischen Offizier vorgeschlagen worden war.
Ich bitte um Ruhe.
Wie hat sich Volkssturmbataillonskommandeur Nagel verhalten, als Sie den englischen Flieger abgeführt haben?
Nagel drehte den Flieger um, bevor er erschossen wurde. Nagel hatte Angst, den Flieger zu töten.
Ja, und?
Es war so, ich zog meine Pistole und erschoss ihn, bevor Nagel reagieren konnte.
Ja, und weiter bitte?
Ich nahm an, dass der Flieger tot war, nachdem ich den zweiten Schuss abgegeben hatte. Er fiel hin und gab kein Zeichen mehr von sich. Aber ich kann nicht beschwören, dass er wirklich tot war, denn ich habe ihn nicht angefasst.
Den Adjutanten von Nagel, Heinrich Schäfer, hatten Sie unterwegs getroffen und aufgefordert, Sie zu begleiten. Wo war er zum Zeitpunkt der Tat?
Als ich den Flieger erschoss, war Schäfer vielleicht 10 Meter von uns entfernt. Ich kann nicht sagen, ob er seine Pistole in der Hand hatte oder in seinem Halfter. Kurz nach dem Schuss sah ich aber, dass Schäfer den Revolver im Halfter hatte.
Und wie verhielt sich Nagel, nachdem Sie geschossen hatten?
Nagel feuerte seinen Schuss etwa 10 Sekunden nach mir ab. Nagel sagte, dass ich den Piloten umgedreht hätte. Das ist nicht richtig. Auch wenn Nagel den Mann nicht umgedreht hätte, würde ich ihn trotzdem erschossen haben. Genau wie der Kreisleiter es befohlen hatte.
Wann haben Sie mit dem Bürgermeister von Dirmstein gesprochen?
Nachdem ich dem Kreisleiter die Landung des Fliegers mitgeteilt hatte, habe ich mit dem Bürgermeister geredet. Ich sagte ihm, dass der Pilot in Sicherheit gebracht worden sei. Was nicht richtig ist, dass ich dem Bürgermeister gesagt haben soll, man müsse den Piloten loswerden.
Sind Sie sich darüber im Klaren, dass Sie sich zum Mörder gemacht haben?
Darauf kann ich nur antworten, nein, ich wusste es nicht.
Herr Schmidt, noch einmal. Wenn der Kreisleiter Ihnen befohlen hätte, Ihre Frau zu erschießen, was hätten Sie getan?
Jetzt kann ich dazu sagen, wenn mir befohlen worden wäre, meine Frau zu erschießen, hätte ich das nicht getan. Das ist etwas anderes.
Am anderen Morgen sieht Maria Gassner auf dem Friedhof von Dirmstein auf einem Handkarren die leblosen Körper von zwei Männern liegen. Sie erkennt englische Uniformen und den Mann, dem sie am Abend vorher erste Hilfe geleistet hatte. Cyril William Sibley. Der andere Tote ist der Pilot der abgestürzten Maschine, Alan Charles Widdowson. Wegen ihrer selbstlosen Hilfe wird Maria Gassner im Dorf später der Engel von Dirmstein genannt. Die beiden Leichen werden zusammen mit sechs anderen Kameraden eines zweiten britischen Bombers, der über Dirmstein abgestürzt war, am Nachmittag des 22. Februar 1945 bestattet. Die Grabstätte, abseits der zivilen Gräber nahe der Umgrenzungsmauer, gleich rechts hinter dem Eingang, wird mit einem einfachen Holzkreuz versehen. Die Inschrift lautet: In diesem Grab ruhen 8 abgeschossene englische Piloten.
Erwin Volz war 18 Jahre alt, als der Krieg zu Ende ging und er nach Dirmstein kam. Im Dorf erzählte man vom schweren Angriff auf Worms, von den beiden abgeschossenen englischen Bombern. Man erzählte auch vom ermordeten englischen Flieger. Diese Geschichte interessierte ihn zunächst nicht sonderlich.
Das ging also bis zum 6. August 1945, wo also ein Gemeindediener der Gemeindeverwaltung Dirmstein mich aufgefordert hat, in einer Schippe oder Schaufel, besser gesagt, oder mit einem Spaten auf dem Friedhof zu erscheinen, weil dort eine amerikanische Gräberkommission erschienen ist, um die Identität dieses Fliegers festzustellen. Ich habe mich also geweigert gehabt, zunächst einmal dieser Aufforderung Folge zu leisten. Und ich bin erst dann zum Friedhof weggegangen, als erneut ich aufgefordert worden bin, weil man dann mir gedroht hat, ich würde schließlich abgeholt werden, weil da eine amerikanische Kommission nun gewartet hat, bis da nun von deutscher Seite eine entsprechende Unterstützung durchgeführt werden kann. Ich bin also hingegangen, weil ich eben gemusst habe. Aber wie das also im Einzelnen war, das wusste ich ja nicht. Ich kannte ja nur, dass der abgeschossene Flieger getötet worden ist und dann schließlich auch dort beerdigt worden ist. Was mich dann dort auch irgendwie überrascht hat, das konnte ich im Voraus nicht wissen. Wir haben zuerst gegraben, und zwar auf der rechten Seite. Und ist also jemand gekommen und gesagt, er gräbt nicht an der richtigen Stelle, weil es ja ein Doppelgrab war, müsste also erst auf der linken und erst in 60 bis 80 Zentimeter Tiefe sind wir auf Uniformstoff gestoßen. Das war ja also der Tote. Nunmehr hoben wir bis zu der angegebenen Tiefe des gesamten Erdreichs ab, bis die Oberfläche der Leiche freigelegt war. Sie lag nicht in einem Sarg, wie schon gesagt. Dann wurde nacheinander der Tote an den Schultern angehoben, wobei das Erdreich nachrutschte und die Leiche oben auf zu liegen kam. Dann bekamen wir Gummihandschuhe, damit die Leiche angefasst werden konnte. Mich hat vor allen Dingen überrascht, dass der Soldat nicht in einem Sarg gelegen hat. Und dass nach einer Zeit, wo es also sehr heiß war, der Zustand der Leiche dementsprechend war. Ach, der Geruch um das, der Leichengeruch und die Fliegenplage, das waren ja alles so Begleitumstände, von denen ich davor ja keine Ahnung hatte. Ich habe nur praktisch Tote im Krieg gesehen, die also, man kann mal sagen, verfroren waren oder so irgendwie, weil ja zu einer Jahreszeit ich den Krieg erlebt hatte, wo Winter war. Und deswegen war also da nun auf diese Art und Weise keine allzu große Überraschung von mir festzustellen gewesen. Die Leiche war zunächst oben, der ist also untersucht worden von einem Arzt, von amerikanischen, ich würde sagen Stabsarzt, und die haben also gleichzeitig einen Pathologe dabei gehabt. Und dann, ich sehe also noch heute, wie der Arzt nun am Schädel die Haut in die Höhe gedrückt hat und hat also dann, war auch für mich zu erkennen, dass hier ein Einschuss bzw. Ausschuss erfolgt war. Das war eigentlich der sogenannte wir würden sagen, Fangschuss, das hört sich zwar nicht gut an, aber es war so, denn er war ja durch einen vorhergehenden Schuss schwer verletzt worden, also er hat einen Bauchschuss gehabt von dem Ortsgruppenleiter und er ist der Volkssturmabteilungsführer, der hat ihn dann letztlich ganz getötet.
Danach wird die Leiche von Cyril William Sibley erneut beigesetzt. Die amerikanischen Truppen, die in Dirmstein einmarschiert sind, verhaften die Tatverdächtigen Adolf Schmidt, Georg Nagel, Heinrich Schäfer sowie den damaligen Bürgermeister und überführen sie in das US-Internierungslager in der Nähe von Bayreuth. Auch der Kreisleiter soll verhaftet und angeklagt werden, doch er flüchtet. Im Oktober 1945 werden die Tatverdächtigen aus amerikanischer Haft ins nordrhein-westfälische Bad Lippspringe gebracht und dort in einem besonders gesicherten Block inhaftiert. Ein Jahr nach Kriegsende findet der Prozess statt. Das britische Militärgericht verhandelt 5 Tage lang.
Bei seinen Recherchen versucht Erwin Volz auch die anderen Besatzungsmitglieder der Halifax MZ-351 ausfindig zu machen. Über das britische Bomber Command erfährt er, dass außer dem Piloten und Cyril William Sibley alle anderen überlebt haben. Anfang der 90er Jahre schreibt der Ludwigshafener Briefe nach England, beschreibt, was am 21. Februar 1945 nach dem Absturz passiert ist und wie er in die Geschehnisse involviert wurde. Und Erwin Volz erhält Antwort.
Vielen Dank für deinen Brief. Es tut mir leid, dass ich nicht früher geantwortet habe, aber ich hatte mit den Armen und die Schulter verstaucht und hatte Schwierigkeiten beim Schreiben. Wie dem auch sei, ich will versuchen, die Vorgänge von vor 45 Jahren in Worte zu fassen. Am Nachmittag des 21. Februar erhielten wir den Auftrag, Worms zu bombardieren. Alles war ganz normal, bis wir zu unserer startklaren Maschine kamen und feststellten, dass sie nicht aufgetankt worden war. Deshalb schafften wir es erst nach einer halbstündigen Verzögerung zu starten. Wir mussten die Motoren regelrecht prügeln, um die anderen vom Geschwader einzuholen. Schließlich waren wir bei ihnen, gerade bevor der Bombenanflug eingeleitet wurde. Alan, der Pilot, meldete sich spaßeshalber per Bordverständigung und sagte zu mir, dass ich, Nipper war mein Spitzname damals, dass ich schlafen soll, da es für mich eine ruhige Nacht werden würde. Dies wurde gesagt, weil die Maschinengewehrschützen immer damit aufgezogen wurden, dass sie die meiste Zeit des Fluges schlafen würden. Wenige Augenblicke danach wurden wir, wie ich damals glaubte, von einer U-88 angegriffen. Ich bat Alan, unser bewährtes Ausweichmanöver zu machen, also sozusagen in den Angriff hineinzustürzen. Dies ging aber nicht, da ein anderer aus unserer Staffel zu nah bei uns war. Euer Jäger glitt also unter uns und traf uns genau im Bombenschacht. Dies verursachte einen Brand, der unmöglich zu kontrollieren war. Der Pilot gab also Befehl, auszusteigen. Ich flog nicht mit angelegtem Fallschirm, denn er war für mich zu sperrig und das noch im Turm. Er war also direkt außerhalb des Turmes verstaut. Als ich ihn anlegte, sah ich bereits mehrere Jungs an mir vorbeifliegen. Sie waren aus dem Vorderteil der Maschine abgesprungen. Jetzt meldete sich Alan wieder, um zu sehen, ob wir alle raus waren. Genau in diesem Augenblick sagte der MG-Schütze vom mittleren oberen Turm, Cyril William, dass er nicht springen werde. Der Pilot bat ihn inständig, die Maschine zu verlassen, aber ohne Erfolg. Deshalb sagte er schließlich, dass er versuchen werde, eine Bruchlandung zu machen. In diesem Moment fiel meine Sprechverbindung aus. Ich kämpfte jetzt, um aus dem Turm herauszukommen. Da keinerlei Energie mehr da war, konnte ich ihn nicht mehr bedienen. Deshalb beugte ich mich schließlich zurück in den Fahrtwind und zog die Reißleine. Der Schirm zog mich heraus und ich versuchte mich zu sammeln. An was ich mich noch ganz deutlich erinnere, ist das Gefühl, dass dadurch meine Beine abgerissen worden waren. Mir war sehr elend zumute und nervös fuhr ich mit den Händen abwärts. Zu meiner großen Erleichterung bemerkte ich dabei, dass ich nur aus meinen Fliegerstiefeln herausgezogen worden war. Du wirst dir vorstellen können, dass sich dies alles in Sekunden abspielte, aber es haftet für immer im Gedächtnis. Ich habe mich übrigens wegen der schlechten Nachrichten über Cyril William, den wir Lofty Sibley nannten, mit Les Toogood in Verbindung gesetzt. Auch er war sehr bestürzt. Wir würden es besser finden, wenn du nicht versuchen würdest, Loftys Verwandte zu verständigen, falls sie noch nicht Bescheid wissen. Denn wir sind der Meinung, diese haben schon Kummer genug gehabt und es wäre besser, wenn sie nicht wüssten, wie er umgekommen ist.
Lofty haben die Kameraden Cyril William also genannt. Was so viel heißt wie stolz, erhaben, auch hochmütig. Viel mehr ist über den englischen Flieger nicht in Erfahrung zu bringen, außer seinem Geburtsdatum, dem 10. Oktober 1923, und seiner Dienstnummer 1898606. Auf den Brief von Erwin Volz meldet sich auch der damalige Bordfunker Michael Jordan.
Ich bin inzwischen 66 Jahre alt und wohne in einem Vorort von Sydney. Ich bin verheiratet, habe 6 Kinder und 10 Enkelkinder. Wir reisen gerne. Letztes Jahr sind meine Frau und ich eine Woche auf dem Rhein gefahren. Es war sehr schön. Deutschland gefällt uns gut. Kommen wir zu unserem Abschuss. Leider kann ich Ihnen nicht sehr weiterhelfen. Doch erinnere ich mich an einige Details. Die Zeit spielt mit unserer Erinnerung. Ich war der Bordfunker. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung war, als die Maschine Bewegungen vollführte, als befände sie sich in Turbulenzen. Und dann war da noch dieses Geräusch, das offensichtlich von Geschosseinschlägen herrührte. Ich saß vorne im Flugzeug, unterhalb des Flugzeugführers, und hatte ein ziemlich begrenztes Sichtfeld. Rückwärts konnte ich schauen und sah deshalb die Flammen im Rumpf der Maschine. Der Bordmechaniker versuchte gerade, sie mit einem kleinen Feuerlöscher zu ersticken, hatte aber überhaupt keinen Erfolg. In diesem Augenblick sagte Allen, unser Flugzeugführer, über Bordfunk: »Springen, springen, springen!« Wir flogen immer noch geradeaus und auf gleicher Höhe. Ich erinnere mich, dass keinerlei Panik oder Verwirrung herrschte. Jeder von uns handelte, wie wir es bei unseren praktischen Übungen gelernt hatten. Als ich Allen »springen« sagen hörte, löste ich sofort meine Bordfunkverbindung, wie es auch der Bombenschütze und der Navigator getan haben müssen, denn sie bildeten mit mir eine Absprungreihenfolge. Der Navigator blieb in der Ausstiegsluke stecken, sodass ich mich auf ihn fallen lassen musste, um ihn freizubekommen. Als ich sprang, flog die Maschine immer noch einen geraden Kurs. Meine nächste Erinnerung handelt aber bereits davon, wie ich mit stark schmerzendem Kopf an meinem Fallschirm herabpendelte. Ich landete unversehrt auf einem Feld und machte mich daran, den Fallschirm zu vergraben, wie man es uns befohlen hatte. Ganz kurz darauf bemerkte ich, dass noch ein anderer in meiner Nähe herumlief. Ich erkannte ihn als unseren Navigator, Terry Dillon. Als ich Terry fragte, was wir seiner Meinung nach tun sollten, sagte er: »Nun, Mick, als erstes sollten wir einmal beten.« So standen wir auf dem Acker, sagten ein kurzes Gebet und machten uns dann schnell in westlicher Richtung davon. Am nächsten Morgen rasteten wir bei Tagesanbruch, um den Tag in einer Mulde innerhalb eines bewaldeten Geländes zu verbringen. Erst bei Nacht setzten wir unseren Marsch fort, wobei wir so weit wie möglich bebaute Gegenden umgingen. Als wir aber in den ersten Morgenstunden ein Dorf oder eine Kleinstadt durchschritten, wurden wir schließlich von einem Wehrmachtsoffizier angehalten, der einen wirklichen Zirkus veranstaltete, als er feststellte, wer wir waren. Danach wurden wir erst in eine Art örtliches Gefängnis gebracht, dann in ein Luftwaffencamp, dann nach Frankfurt, von wo wir nach Nürnberg transportiert wurden.
5 Mitglieder der 7-köpfigen Besatzung konnten ihr Leben also retten. Der Pilot kommt um beim Absturz der Maschine, und Cyril William Sibley stirbt durch die Kugeln deutscher Parteifunktionäre. Diese Verbrechen an Kriegsgefangenen wurden von oberster Parteiführung befürwortet, als deutsche Bürgerpflicht gefordert und demnach nicht geahndet. Und das, obwohl Deutschland sowohl die Haager Landkriegsordnung von 1907 als auch die Genfer Konvention von 1929 mit unterzeichnet hatte. Beide Konventionen beziehen sich auf die Behandlung von Kriegsgefangenen. Danach muss ein Kriegsgefangener vernünftig behandelt werden, das heißt, er darf nicht hungern, er darf nicht geschlagen, willkürlich bestraft oder getötet werden. Auf jeden Fall nicht ohne fairen Prozess. Wörtlich steht in der Genfer Konvention:
Repressalienmaßnahmen gegen Kriegsgefangene sind verboten. Bei der Gefangennahme sollte der Gefangene seinen Namen, Rang und Regimentsnummer angeben, aber es darf auf ihn kein Zwang ausgeübt werden, um Informationen bezüglich der Situation seiner Armee oder seines Heimatlandes zu erlangen. Gefangene sollten vom Kampfgebiet evakuiert werden.
Stopp! Gleichschritt! Aus!
Rüsselsheim, 26. August 1944. Acht amerikanische Kriegsgefangene, die von Hannover nach Bad Homburg gebracht werden sollen, müssen den Zug am Eingang von Rüsselsheim verlassen, weil die Schienen beschädigt sind. Soldaten bringen sie durch das Zentrum. Finstere Blicke von allen Seiten, da in der Nacht zuvor englische Bombergeschwader die Stadt bombardiert hatten. Mit dem Schrei »Da sind die Terrorflieger« entlädt sich der Hass der Bevölkerung. Die Gefangenen versuchen zu fliehen, werden aber verfolgt und an einer Mauer schließlich gesteinigt und mit Eisenbahnschwellen erschlagen. Nach dem Krieg kommt es zum Prozess. Fünf Rüsselsheimer werden hingerichtet.
Schleiden, 6. September 1944. Ein abgesprungener und von zwei SS-Soldaten festgenommener amerikanischer Soldat wird von Passanten umringt. Sie schubsen ihn, schlagen ihn, misshandeln ihn. Ein SS-Sturmbannführer schießt dem amerikanischen Flieger, als er schon blutüberströmt und leblos am Boden liegt, ins Genick. Ein deutsches Gericht verurteilt ihn zu einem Jahr Gefängnisstrafe.
Bingen, 12. September 1944. Ein kanadischer Soldat landet bei Bingen mit seinem Fallschirm, jedoch mit schweren Verbrennungen im Gesicht. Wehrmachtssoldaten greifen ihn auf. Er wird der SA übergeben. Diese transportiert ihn durch die Innenstadt. Passanten bespucken ihn, schlagen und treten ihn. Er reißt sich los und fordert laut schreiend mehr Fairness. Daraufhin trifft ihn ein Schuss in den Rücken. Mit einem weiteren Schuss in den Kopf wird er getötet. Ein amerikanisches Militärgericht verurteilt die Hauptangeklagten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.
1944. Ein Mitarbeiter des SS- und Polizeifürsorgeamtes Wiesbaden erschießt einen indischen Kriegsgefangenen, der sich in Begleitung zweier anderer Gefangener befand, in der Annahme, dass es sich um einen Fallschirmspringer handle. Der Inder war jedoch ein gefangener Soldat. Als er die anderen beiden Gefangenen, die Fallschirmspringer, auch noch erschießen will, wird er daran gehindert. Ein britisches Militärgericht verurteilt ihn zum Tod.
15. Oktober 1944. Ein Angehöriger der Waffen-SS erschießt einen abgesprungenen, bereits festgenommenen amerikanischen Flieger von hinten. Er gibt im späteren Prozessverfahren an, den Befehl seines Generals befolgt zu haben, nämlich jeden Feindflieger, der abspringe oder notlande, zu töten. Ein deutsches Gericht verurteilt ihn wegen Beihilfe zum Totschlag zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr.
Ein englischer Flieger landet mit seinem Fallschirm in der Umgebung von Rengsdorf. Er wird gefangen genommen und zum Verhör zur Sicherheitsabteilung gebracht. Danach wird er von drei Mitgliedern des Sicherheitsdienstes in einem Auto fortgefahren und auf der Fahrt erschossen. Ein britisches Militärgericht verurteilt den Schützen zum Tode.
Buchenfeld bei Pforzheim, 16. März 1945. Sieben britische Flieger können sich beim Abschuss ihrer Maschine in der Nähe von Baden-Baden retten. Sie werden durch Pforzheim geführt und dabei von den Einwohnern misshandelt. Dann kommen sie nach Huchenfeld und werden im Heizraum der Schule unter militärische Bewachung gestellt. Am nächsten Tag werden sie von etwa 50 bewaffneten Personen, einschließlich Mitgliedern der SA und der Hitlerjugend Pforzheim, zum Friedhof geführt. Drei der sieben Gefangenen können dabei entkommen. Die anderen werden erschossen. Am nächsten Tag wird einer der Flüchtigen wieder gefasst. Als er am Abend an einigen Menschen vorbeigeführt wird, die vor einem Luftschutzbunker stehen, stürzen sie sich auf den Gefangenen, schlagen ihn. Einer aus der Menge ruft: Tötet ihn! Er ist einer der Männer, die unsere Stadt angegriffen haben. Daraufhin wird der Flieger erschossen. Drei der Angeklagten werden von einem britischen Militärgericht zum Tode verurteilt.
Ruhe bitte!
Herr Vorsitzender und Hohes Gericht, der Fall, den wir hier verhandeln, kann nur auf eine Weise beurteilt werden. Einen unbewaffneten Gefangenen zu töten, ist ein Verbrechen. Jedermann, egal welcher Nationalität, hat dieses anzuerkennen. Ein Mann, der gefangen genommen wird und sich nicht mehr selbst verteidigen kann, hat das Recht auf eine anständige Behandlung. Sowohl im internationalen Recht als auch im deutschen gilt, dass Kriegsgefangene human und anständig behandelt werden müssen. Einen Kriegsgefangenen zu töten, ist also auch nach deutschem Recht ein großes Verbrechen. Die Deutschen hätten niemals solche Verbrechen unterstützt. Nein, das ist keine Phrase, wie Frau Gassner es ja gezeigt hat. Sie hat den Gefangenen verbunden, ihn gut behandelt und ihm geholfen. Nur die höheren Funktionäre des Naziregimes gaben solchen Methoden ihre Zustimmung. Ich als Verteidiger habe nicht die Aufgabe, dieses Problem zu untersuchen. Meine Aufgabe ist es, meinen Klienten zu vertreten. Nicht jeder, der in so eine Sache hineingezogen wird, muss gleich ein Verbrecher sein. Wie liegt der Fall bei meinem Klienten Schmidt? Meiner Meinung nach sind im Fall Schmidt folgende Punkte nachgewiesen. Schmidt tötete bewusst den britischen Piloten mit 2 Schüssen. Er beschloss, das zu tun, nachdem der Kreisleiter eingetroffen war. Dass Schmidt vorher gar nicht gedanklich darauf vorbereitet war, kann ich, glaube ich, mit folgenden Ausführungen beweisen. Schmidt informierte zunächst den Landrat über die Gefangennahme des englischen Piloten. Der Landrat war die nächsthöher gestellte Autorität zum Gendarmen Weber, der sich um den Gefangenen kümmern sollte. Schmidt fragte sich, ob Weber den Piloten ausliefern würde, weil er wusste, dass die Gendarmerie mit solchen Befehlen nicht übereinstimmte. Wenn es demnach zu diesem Zeitpunkt sein Plan gewesen wäre, den Piloten zu töten, hätte er niemals den Landrat über die Gefangennahme informiert. Daraus ziehe ich folgenden Schluss. Schmidt hatte nicht vor, den Piloten zu töten, bevor der Kreisleiter eingetroffen war. Meiner Meinung nach ist der Tötungsgedanke nach dem Eintreffen des Kreisleiters entstanden. Schmidt sagte, dass dieser ihm den Befehl zum Töten gegeben hat. Außerdem, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, hat der Kreisleiter ihm nicht nur den Befehl erteilt, sondern ihm auch gedroht, wenn er den Befehl nicht ausführe, koste es seinen eigenen Kopf. Das war also nicht nur ein Befehl, sondern auch eine konkrete Lebensbedrohung. Hinzu kommt, dass er drohte, der Familie Schmidts Schaden zuzufügen. Das ist meiner Meinung nach und nach dem Gesetz der wichtigste Punkt für Schmidt. Ich weiß sehr wohl, wenn jemand einem gesetzeswidrigen Befehl gehorcht, befreit ihn das nicht von der Schuld seiner Tat. Ich glaube aber, dass ich gezeigt habe, dass Schmidts Rechtfertigung etwas anderes ist als nur der Gehorsam gegenüber einem Befehl. Herr Vorsitzender und Hohes Gericht, wegen der Ernsthaftigkeit der Tat, die einen anständigen Soldaten ohne Grund das Leben kostete, plädiere ich nicht für eine Freisprechung meines Klienten. Ich bitte das Gericht nur darum, ein gerechtes Urteil zu fällen und alle Punkte, die ich in meiner Rede für meinen Klienten vorgebracht habe, zu berücksichtigen.
Am 17. Mai 1946 im Saal des Restaurants Sternkrug im nordrhein-westfälischen Bad Lippspringe verkündet das Gericht das Urteil. Die beiden Hauptangeklagten Adolf Schmidt und Georg Nagel werden schuldig gesprochen und zum Tod durch den Strang verurteilt. Auch Volkssturmadjutant Heinrich Schäfer hat sich schuldig gemacht und bekommt 10 Jahre Haft. Der Bürgermeister wird freigesprochen. Er wird jedoch noch in Haft bleiben, bis sein Freilassungsbefehl vom obersten Militärgericht aus London eingetroffen ist. Die Verurteilten kommen zurück in das Lager Staumühle bei Bad Lippspringe. Durch ihre Verteidiger legen Schmidt und Nagel einen Monat später Berufung ein. Schmidt mit der Begründung, dass er unter Zwang gehandelt habe und Nagel, weil Sibley, als er auf ihn geschossen habe, bereits tot gewesen sei. Beide Verurteilten bitten darum, wenn die Strafe nicht in eine Gefängnisstrafe umgewandelt werden könne, so doch das Urteil nicht durch Erhängen, sondern durch Erschießen zu vollstrecken. Als letzte Instanz muss die oberste Gerichtsstelle der Royal Army in London über den Fall entscheiden. Die Stellungnahme der untergeordneten Instanzen vom 24. Juni 1946 lautet:
Die gegen Schmidt und Nagel verhängten Strafen waren verdient, da beide an der Ermordung von Sibley teilgenommen haben und deshalb für dessen Tod voll verantwortlich sind. Nach unserer Auffassung ist es gesetzlich nicht statthaft, eine verhängte Todesstrafe durch den Strang umzuwandeln oder abzuändern in eine Todesstrafe durch Erschießen. Wir schlagen deshalb vor, beide Klagen abzuweisen und das Verfahren gegen Schmidt und Nagel zu bestätigen.
Diesem Vorschlag schließt sich das oberste Militärgericht in London an und bestätigt Ende Juli die beiden Todesurteile gegen Adolf Schmidt und Georg Nagel. Die Haftstrafe von Heinrich Schäfer wird aufgehoben. Er wird einige Monate später aus dem Lager entlassen. Kurz nach dem Schreiben aus London legt die Ehefrau von Nagel, Helene, ein Bitt- und Gnadengesuch vor. Dieses findet aber bei den britischen Behörden keine Beachtung. Beide Verurteilten werden am 9. Oktober 1946 in das Zuchthaus von Hameln transportiert. Hier werden die in der britischen Besatzungszone verhängten Todesurteile vollstreckt. Am 11. Oktober 1946, einem Freitag, werden Adolf Schmidt und Georg Nagel gehängt. An diesem Tag sterben 10 weitere Personen. Insgesamt finden in Hameln über 200 Hinrichtungen deutscher Männer und Frauen statt, die von britischen Militärgerichten verurteilt worden waren. Adolf Schmidt und Georg Nagel werden, wie alle im Zuchthaus Hameln Hingerichteten, auf dem dortigen Friedhof bestattet, auf einem abgelegenen Geländestreifen, anonym und ohne Trauerfeierlichkeiten. Die Grabstätten werden weder durch Steine noch durch Kreuze gekennzeichnet. Erst im Jahr 1976 nehmen sich Helfer einer Bürgerinitiative dieser bis dahin sehr verwahrlosten Gräber an, richten sie her und versehen sie mit einem Holzkreuz. Cyril William Sibley war nach der Obduktion zusammen mit den anderen abgeschossenen britischen Soldaten zunächst wieder in Dirmstein begraben worden. Die Särge werden aber im April 1948 umgebettet und auf den Soldatenfriedhof Rheinberg bei Duisburg überführt. Hier ruhen insgesamt 3.334 in Deutschland gefallene britische Soldaten. Die meisten sind beim Absturz ihres Flugzeugs umgekommen.
Der englische Flieger. Der Mord an Cyril William Sibley von Marie-Christine Werner. Es sprachen Doris Wolters, Heinrich Gieskes, Hubertus Gerzen, Klaus Spürkel, Jochen Nix und Klaus Barner. Technik Andrea Mamitsch und Christiane Köhler. Regie Günter Maurer, Redaktion Petra Postert. Die Namen der Verurteilten wurden von der Redaktion geändert.